So, willkommen im zweiten Teil. Wir machen ja weiter mit der Zeit von 78 bis 82. Einen Moment. So, jetzt können Sie mich auch wieder über den Lautsprecher hören. Also wir machen weiter mit der Zeit von 77 bis 82. Wir haben die Technikgeschichte, Kulturgeschichte, insbesondere die Entwicklung der verschiedenen Genres und sind jetzt bei der Computer- und Videospielgeschichte. Warum Videospiele? Weil, also wo ist der Unterschied? Es wird häufig synonym verwendet oder Computerspiele sind PC-Spiele, Videospiele sind Konsolenspiele. Ich benutze eigentlich immer den Begriff Computerspiele, weil auch die frühen analogen Spiele ja letztlich auf Analogcomputern ausgeführt wurden. Videospiele in dem Fall sind Spiele, die ein analoges Fernsehsignal ausgeben und Computerspiele sind halt dort solche, die digitale Computer zum Inhalt haben. Es ist aber im Grunde genommen, also die Atari hier, die man hier sieht, die gibt zwar ein Fernsehsignal aus, aber verarbeitet alles intern digital. Es gibt halt in den 70er Jahren noch diese analogen Rechner, die halt so wie das frühe Pong wirklich direkt das Fernsehsignal modulieren. Ich sage aber in der Regel Computerspiel. So, was ist jetzt Konsolen der zweiten Generation? Die erste Generation war also die Magnavox und die ganzen Pong-Klone. Das führt Ende der 70er Jahre zum ersten Crash der Computerspielindustrie, in dem nämlich diese ganzen Pong-Automaten, also jede Firma, die das auf sich hält und Spielwaren herstellt, die hat auch irgendwie einen Pong-Automaten im Geschäft. Der Markt ist gesättigt, übersättigt, sodass sich sehr viele schon Ende der 70er Jahre aus dem, Videospielmarkt zurückziehen, bevor sie richtig Fuß gefasst haben. Es wird dann aber von Atari die Konsolen der zweiten Generation ab 77 in die Wohnzimmer kommen und dann gibt es halt entsprechend andere, die ich ein paar von Ihnen vorstelle. Aber es geht gar nicht so sehr um Konsolengeschichte hier, sondern um einerseits Spielegeschichte, andererseits aber Dispositivgeschichte des Mediums. Und was heißt Dispositiv? Dispositiv ist so die Regelung von Ort und Organisation von Ort und Zeit und Rezeption eines Mediums. Berühmt geworden ist der Begriff durch das Kinodispositiv, also den verdunkelten Raum, das Stillstellen des Körpers, das Isolieren der Menschen, also dass sie gerade nicht mehr miteinander reden, sondern gebannt vorne auf den Bildschirm schauen, um auch das Eindringen in die Filmwelt zu ermöglichen. Aber es ist eine ganz spezielle räumliche und zeitliche Anordnung und soziale, ähnlich wie beim Fernseher auch, der das Familienleben zu Hause organisiert, also Essenszeiten, wann muss wer zu Hause sein und wann gehen die Kinder ins Bett, beziehungsweise was dürfen sie in welchem Alter noch mitschauen. Das sind so prägende Entwicklungsmomente, die aber ganz stark an die Programmzeit des Fernsehens gekoppelt ist und auch den Aufbau des Wohnzimmers, dass die Sitzgruppe immer auf den Fernseher ausgerichtet ist. Das sind alles solche Beispiele dafür, wie ein Medium Raumzeit und Sozialstrukturen organisiert. Und das ist bei Spielen nicht anders, auch wenn es natürlich als Massenmedium noch nicht so verbreitet ist und insgesamt im Vergleich zu Fernsehen in den 70er, 80er Jahren eine viel geringere Bedeutung hat. Das kippt ja gerade um. Also dass Computerspiele, also gerade auch so durch die Smartphones und durch die mobilen Spiele, viel mehr Lebenszeit beanspruchen bei einigen als andere Medien. Was sind also die dispositiven Strukturen der Konsolen als spezielles Mediendispositiv? Einerseits der Anschluss ans Wohnzimmerfernsehen und das ist in den 70ern, hatte ich ja mehrfach schon erwähnt, eben was Besonderes und konkurriert dann auch mit anderen Aktivitäten, die im Wohnzimmer stattfinden. Es sorgt aber auch dafür, dass die Spiele potenziell familientauglich sind. Es hat natürlich auch so Medienproduktionsgründe, also die Gewalt ist auch bei so Pixelgrafik noch nicht so überaus visuell darstellbar, aber es strebt auch gar nicht an, zu Konkurrenz zu treten mit den VHS-Kassetten, die ja sehr stark sich so auf Nischen auch in dem Zeitraum spezialisieren. Die Spiele der frühen Konsolen, weiß man, die stehen im Familienzimmer und das heißt, man macht Sportspiele, man macht so einfache Reaktionsspiele, haben sie ja bei der Magnavox noch so, sich so ein Quiz oder ein Wettrennen und wo die ganze Familie Spaß haben kann. Lange Spielzeiten sind möglich, im Gegensatz zur Arcade, die ja darauf abzielt, möglichst schnell den Kunden neu zum Geldeinwurf zu bewegen. Aber in den Konsolen der zweiten Generation haben wir noch keine Speichermöglichkeiten. ist einerseits schwierig, Spielwelten zu erzeugen, die man mehrere Stunden durchstreifen kann. Das ist rein technisch vom Speicher der Game-Cartridges kaum möglich. Aber man könnte ja Spiele machen, die so schwer sind, dass man mehrere Stunden dafür braucht. Das Problem ist aber, da ich keinen Zwischenstand speichern kann, also fallen einfach viele Genres aus, die ich dann in dem Zeitraum auch in den Konsolen nicht sehe, sondern in den Homecomputer zum Beispiel, die sich da entwickeln. Man versucht mit den Konsolen im Wesentlichen Arcade-Automaten zu imitieren. Also man sieht, die Spiele, gerade Atari ist ja da auf dem Markt der Arcades sehr umtriebig, hat mit Pong ja den Markt eigentlich erst so richtig eröffnet. Und auch Sega, die Konsolen rausgeben, die geben natürlich auch Arcade-Automaten. Und man versucht, die großen Erfolge der Arcade versucht man auf die Konsolen zu übertragen. Atari lebt sehr stark, also Atari war lange Zeit unauffällig, bis sie dann Space Invaders zum Beispiel als Lizenz übernommen haben. Und dann ging das mit dieser Konsole so richtig los. Problem entsteht hier, wie bei allen Technologien, Medientechnologien, die es mit dem Digitalen zu tun haben, die Marktzersplitterung, also dass es lange Zeit konkurrierende Systeme gibt, das erleben wir ja bis heute bei Konsolen, auch wenn sich der Markt ziemlich konsolidiert hat. Sie haben hier aber noch viel mehr der zweiten Generation und jeder hat exklusive Speicherformate. Sie können niemals also die Cartridge des einen in die Konsole des anderen schieben und Sie müssen sich entscheiden, schon beim Kauf der Konsole, welche Spiele Sie überhaupt rezipieren können und wollen. Wie gesagt, heute haben wir das immer noch so zwischen PlayStation und Xbox, die große Entscheidung. Nintendo versucht sich ja jetzt seit einigen Jahren, mal schauen, wie das mit der Switch jetzt läuft. Nintendo ansonsten ist eher auf dem mobilen Markt, marktbeherrschend, also im Konsolenmarkt, wird aber da unter Druck gesetzt durch die Smartphones. Und so, dass wir derzeit eigentlich eine ganz bequeme 2 bis 3, also auf dem Konsolenmarkt haben wir eigentlich nur 2 relevante Konsolen derzeit und dann gibt es noch den PC-Markt, aber auch das gleicht sich an, dadurch, dass alle die gleiche Chip-Struktur, also alle setzen auf Intel-Chips, sodass man relativ rasch Spiele für eine Plattform entwickeln und für die andere veröffentlichen kann. Davon war in den späten 70ern nicht die Rede, also es war alles hoch individuell und jedes Spiel, wenn man einen Port macht, musste jedes Spiel auch neu programmiert werden. Man konnte nicht einfach, es gab keinen Compiler oder eine Engine, dann hat man mal für die Atari und für eine Sega irgendwie exportiert, sondern man musste das Spiel von vorne anfangen. So, die Cartridges, die trennen die Hardware, also das ist jetzt auch neu in der zweiten Generation, dass sie eben nicht die Spiele fest auf der Konsole verbaut haben, sondern dass sie die einzeln dazu kaufen können und es entsteht eine Softwareindustrie. Die entsteht nicht nur im Spielemarkt, aber da ist sie besonders zugkräftig. Und mit Microsoft, die haben sich ja auf dem Büromarkt versucht, also mit Compilern, aber dann später auch mit den Word, Excel und dann sehr viel später PowerPoint als Präsentationssoftware. Also man hat auch andere Anwendungen, die man als Software verkauft, aber Activision macht es vor, trennt sich von Atari und gibt nur noch Cartridges raus und kümmert sich nicht um die Konsole dazu. Es gibt auch, gehört auch dazu, kaum Qualitätskontrolle. Wer in der Lage ist, was zu programmieren und zumindest die Investition hat oder das Geld hat, um solche Cartridges zu produzieren, kann das auch machen. Eigentlich müsste man es von Atari lizenzieren, aber es gab auch einige Programme, die nicht lizenziert waren und die dann sich auch in so einem Nischensektor versucht haben oder besonders gewalthaltig oder besonders erotisch, also in den Pixelgrafiken der Zeit versucht haben. Das zeigt aber auch, dass man zum Teil auch die offiziellen Spiele, die rauskamen, da war echt eine Menge Dreck dabei, muss man dazu sagen. Das wird uns dann auch Ende der 80er Jahre dazu, also es wird dann zum nächsten Crash führen, da komme ich dann aber in der nächsten Vorlesung drauf. Also hier sieht man mal die VCS 2600, die erfolgreichste Konsole der 70er, der späten 70er und der frühen 80er, was unter anderem an den Lizenzen liegt. Sie sehen rechts die Spiele, die 77 bis 79 rauskamen. Also Sie sehen RC Battle, so eine Kriegssimulation, Basic Math, na klar, hilft beim Schularbeiten. Blackjack, Combat, Indy 500, Starship ist mal mit Weltraum als Thema, aber dann Street Racer, Surround, Video Olympics, Breakout, Skydiver, Adventure als Action-Adventure frühes, Atari 2600, Basic Programming und Video Chess. Das sind Titel, die sich so lala verkauft haben, die machen die Konsole nicht erfolgreich, zeigen aber auch, dass bis Ende der 70er Jahre, also das Fantastische, was ich ja in der Vorlesung so parallel führe, und Computerspiele noch gar nicht zusammengehörten. Mit den Arcades, habe ich ja bei Space Invader schon erwähnt, fängt das dann an. Aber bis dahin ist die Konsole noch so die Idee, die Simulation von bekannten Brett- oder Kartenspielen, so wie Blackjack oder dann Videochess, also solche Spiele. Es gibt so ein paar aus wiederum Realsystemen, irgendwelche Kriegs-Konfliktsimulationen, was nicht daran liegt, dass man so gerne Krieg spielt, sondern weil es da um Kollisionserkennung geht und da sind Computer besonders begabt drin. Oder Video Olympics, dass man Sport oder Street Racer, dass man irgendwelche Sportspiele nimmt. Die Idee, dass man damit Geschichten erzählen kann, ist dem Medium ebenso fremd wie der Ausflug ins fantastische Welten. Das ändert sich dann mit 1980 Space Invaders und ab da geht es mit der Konsole so richtig los, weil Space Invaders ist ja das Arcade-Spiel, was weltweit den größten Impact hat. Und andererseits greift das diese Star Wars-Manie auf und, habe ich ja schon gesagt, Krieg der Welten und so verschiedene Themen, die da aufgegriffen werden. Das wird lizenziert, 81 wird Pac-Man lizenziert, was ebenfalls ein sehr erfolgreiches Arcade-Spiel war und ein grottliges Spiel für Atari. Also für die VCS 2600, das Pac-Man ist wirklich unterirdisch schlecht, verkauft aber, weil es so eine bekannte Lizenz ist, die stellen mehr Cartridges her, als sie Konsolen haben, weil Menschen sich extra für dieses Spiel so eine Spielkonsole besorgen. Das, also so ein System-Seller ist es eigentlich, aber die sind extrem enttäuscht von dem Spiel. Und 79 Adventure hat Daniel ja schon vorgestellt in der Action-Adventure-Vorlesung, das erste Action-Adventure, wo sie halt durch fantastische Welten reisen, Schlüssel sammeln, Tore öffnen, gegen Drachen kämpfen und solche Abenteuer zu erleben haben. Activision schon erwähnt in der Jump-and-Run-Vorlesung mit Pitfall, so den ersten großen Erfolg, anlehnend an Indiana Jones und seine Abenteuer. Auch diesmal wird nicht geschossen, sondern man muss vor allem psychomotorisch schnell reagieren und gut springen können. Hier sehen Sie den Versuch von Philips Magnavox Odyssey 2. Also Philips stand jetzt so in der, oder in Deutschland hieß es dann Philips G7000, wird es vermarktet in Europa. Man stand jetzt vor dieser Wahl, was machen wir? Es gibt diese neuen Homecomputer, die halt den Computer imitieren, insbesondere mit Tastatur, der auch deswegen so beliebt ist, weil man damit nicht nur spielen kann. Und es gibt diese neuen Cartridge-basierten Konsolen, die Atari jetzt auf den Markt bringt und damit auch schon leidigen Erfolg hat. Man versucht hier so ein Zwischending, also eine Konsole, die zum Spielen da ist, mit der man aber auch was eintippen kann. Man wusste nicht so richtig was, aber Menschen lieben doch jetzt diese neuen Homecomputer. So, und das verkauft sich nicht besonders gut. Also Philips G7000 hat wenig Software im Angebot. Diese Homecomputer-Funktion mit Folientastatur unterliegt dann der Konkurrenz, die bessere Homecomputer anbietet. Ist so ein Hybridprodukt, was weder den einen noch den anderen Markt anständig bedient. Und es stellt sich bald raus, die Konsole ist gar nicht so wichtig, die Möglichkeiten, die die Konsole liefert, das Entscheidende sind die Spiele. Also welche Programme werden angeboten. Das wird auch das Verkaufsargument für Homecomputer sein. Es gilt wieder die Regel, bitte nur flüstern, ohne Stimme, ich höre hier vorne jedes Wort. Internet VC 4000, das sind noch so, also das sind so Beispiele für den Versuch, hier mal mehr Knöpfe auf den Controller unterzubringen. Sie sehen, es gibt den Joystick, also heute heißt das Thumbstick, und dann gibt es verschiedene Knöpfe, mit denen man aber gar nicht so richtig wusste, was man damit machen soll. Also man hat das erstmal mitgeliefert und vielleicht findet ja irgendjemand mal ein tolles Spiel, wofür man das braucht. Und es gibt auch bestimmt irgendein Spiel, in dem man das mal exemplarisch gezeigt hat. Auch das setzt sich fort, dass man Interfaces mitliefert, von denen man als Hersteller gar nicht weiß, was man damit anstellen kann. Kinect ist vielleicht das erfolgreichst gescheitertste Beispiel dafür, dass man ein hochaufwendiges, innovatives Interface mitliefert. Aber auch die Wii U mit ihrem Tablet, wo aber auch Nintendo nie so richtig wusste, was sie jetzt mit so einem Tablet als Second Screen anfangen sollen. Es gab dann so 2-3 Spiele, die das clever genutzt haben. Und für alle anderen war das eigentlich, naja, entweder eine Kopie des Bildes oder sogar überhaupt nur die Möglichkeit, vereinfacht das Menü des Hauptbildschirms zu erreichen. Und hier ist es ganz ähnlich. Also man baut mal ein paar Knöpfe ein, in der Hoffnung, die Game Designer machen das dann schon. Sie machten es halt nicht. Intellivision ist vielleicht noch eine von Mattel, die ja eigentlich Spielzeuge herstellen. die bringen ihre Konsole Intellivision auf den Markt und haben entsprechend viele Titel im Angebot. Also Soccer, Triple Action, Astro Mash, Boxing und unten Advanced, Dungeons and Dragons oder Tron. Also das ist jetzt nicht alles von 79, da gab es den Film ja noch gar nicht. Aber das sind solche Spiele, die dafür sorgen, dass die Intellivision in den Konsolen der zweiten Generation noch was zu sagen haben. Auch die haben so ein zusätzliches, so mit so einer Telefontastatur, so einen Controller, den sie genauso wenig brauchten wie die anderen, verkauften sich aber besser, weil sie bessere Spiele im Angebot hatten. Mattel war entsprechend große Firma, hatten viel Geld und konnten sich die Lizenzen leisten. Beziehungsweise haben früher erkannt, dass sich Spielzeuge über Lizenzen verkaufen. Also man passt sich an irgendwelche aus Film und Fernsehen bekannten Dinge an. Und es ist viel besser, Advanced Dungeons and Dragons und Tron Deadly Discs zu haben, als irgendein Astro Smash oder irgendein Triple Action Game. Sondern die Leute kaufen, und man sieht auch an den Verpackungen, so sehen die Spiele ja überhaupt nicht aus. Die Spiele sind ja nur so ein paar bewegte Blöcke, so wie sie das hier auf Atari gesehen haben. So sieht das Spiel innen aus. Nach außen wird es aber mit so Vierfarbdruck und sehr großartigen Darstellungen beworben, was Teil des Spielerlebnisses ist, dass man schon auf dem Cover sah man diesen fantastischen Weltraumkampf, und wenn man dann innen nur so ein paar Pixel hin und her schubst, hat man vor dem geistigen Auge, kämpft man aber doch gegen diese ganzen außerirdischen Raumschiffe oder spielt die Szene aus Tron nach, auch wenn da nur so ein Pixel von links nach rechts fliegt. Das war notwendig, und inzwischen ist es egal, inzwischen kann man mit der Ingame-Grafik werben, das konnte man sich in den 80ern nicht leisten. Handhelds gibt es auch, wobei Handheld noch, ich habe Ihnen ja schon gezeigt, diese frühen mit Cartridge, noch ohne Cartridge, aber diese frühen Handheld gibt es. Es gibt elektronische Spielzeuge, die einen Chip haben, also Simon oder Senso auf Deutsch. Ist so ein berühmtes, was sie heute noch als Minigame in manchen Spielen haben. Das Spiel leuchtet eine Farbe mit einem Ton aus und die müssen sie nachdrücken. Und diese Sequenz wird immer länger. Also es ist eigentlich ein reines Gedächtnisspiel. Und sie müssen immer in der richtigen Reihenfolge dann diese Tasten drücken. Und irgendwann sind sie überfordert, weil sie sich nicht mehr daran erinnern können. Auch wenn natürlich in jeder Sequenz wird ja die alte wiederholt. Das ist schon so ein Prinzip, das man lernt. Und jedes Mal lernt man ein Stück mehr. Aber je nach kognitiver Aufnahmefähigkeit bricht es dann irgendwann ab. Also das war ein beliebtes Spielzeug, ein elektronisches Spielzeug. Parker gibt 78 den Merlin raus, der steht oben noch bei uns im Schaukasten. Da sind dann 9 Spiele drauf, Tic-Tac-Toe und irgendwie, es gab auch Blackjack und ich weiß nicht mehr was alles. So einfache Spiele, die sie durch Drücken der Tasten dann. Es gab auch so einen Sensor, wo sie halt, so einen Simon, wo sie die richtige Kombination drücken mussten. War so der Versuch, eine tragbare Konsole zwischendurch, gab nervige Piepstöne von sich, die man optional über Kopfhörer ausgeben konnte. Und ansonsten war das so eine Mischung aus Spielzeug, aber es war halt mobil, im Gegensatz zu den Konsolen, die teurer waren und an den Fernseher angeschlossen werden mussten. Genau, Microvision gibt nämlich 79 die erste tragbare Konsole mit, also der zweiten Generation raus. Nur, dass Sie mal wieder sehen, was heißt hier tragbare, es hat halt so ein LCD-Display, wie man das auch von den Uhren kann. Und hier zum Beispiel finden Sie Breakout, so ab Minute 1,50. Der Vorteil war halt, Sie konnten verschiedene Spiele einsetzen. Das war das wesentliche Merkmal der zweiten Generation. Und dann durch ein neues Cover, was manchmal mitgeliefert wurde, auch die Tasten wurden umsemantisiert, dass dann plötzlich die Taste heißt, geh nach oben, nach unten. Also es gab Bedeutungsänderung der Tasten und des Displays, und jetzt ist es ein völlig anderes Spiel, wie Sie sehen. Jetzt müssen Sie nämlich diesen Ball abschießen, um da die Klingonen abzuschießen. Das heißt ja auch Phaser Strike. So, und auch das basierte hier wieder auf dem Franchise, auf bekannten Franchises, die man dann durch entsprechende Markenbezeichnungen dafür sorgt, dass das eigentlich so ein Spiel, die Spiele ähneln sich ja dann doch, dass es dann halt ein anderes Spielerlebnis dem Spieler geben soll. ist auch nur so ein leidlicher Erfolg von MB. MB ist auch bekannt eher für Brettspiele und so Spielfiguren. Die versuchen sich halt auch mal auf dem Computerspielmarkt. Ist bis Ende der 90er, na, bis Mitte der 90er stehen Konsolen in der Spielzeugabteilung. Entweder der Kaufhäuser oder in Spielzeugläden. Wenn Sie so ein Ding kaufen wollen, gehen Sie nicht in ein Elektrofachgeschäft, sondern in ein Spielzeuggeschäft. Weil es gesehen wird als Fortsetzung der Spielzeuge mit elektronischen Mitteln. Und so richtig als Computer wird das auch nicht wahrgenommen oder als ganz spezielle Ausprägung der IT-Industrie, die da langsam wächst, sondern so als Anwendung. Ein bisschen wie Taschenrechner ist dann für die Erwachsenen und für diese Dinger gezielt an Kinder, richtet sich das und wird in die Spielzeugabteilung gestellt. Nintendo als auch Spielzeughersteller, Spielkartenhersteller steigt ein mit Game & Watch 1980. Das sind kleine Konsolen. Jede Konsole ist genau für ein Spiel gut. Sie kennen die Figuren bei Smash Brothers, gibt's die, werden die ja sehr gerne noch aufgebaut. Das basiert wirklich darauf, sie haben halt, es gibt auch nur eine bestimmte Anzahl an Zuständen dieser Welt, weil jedes Mal hat man dieses Bild, man kann den Arm nach links und nach rechts bewegen, zum Beispiel von diesem Jongleur. Man muss dann rechtzeitig diese Bälle, die da fliegen, auf so Parabeln, die aus jeweils 5 Abschnitten bestehen, die leuchten dann so nach und nach auf, müssen sie dann die richtigen Tasten drücken. Da gibt es eine Frage. Also das ist Japan, Amerika und Europa. Also wir haben das in Deutschland genauso kaufen können. Also Nintendo natürlich aus Japan, die geben es da raus. Aber Game & Watch zielt als Markenname auf so einen amerikanischen Markt, wird aber in Deutschland auch vermarktet. Also das ist, was also noch nicht, das kann man verfolgen, also weder afrikanisch, südamerikanisch. Das richtet sich schon an Industriestaaten, die halt Handelsbeziehungen eingehen. So eine richtige Internationalisierung gibt es bestimmt auch irgendwo im asiatischen Raum oder im afrikanischen Raum vielleicht auch, aber nur als Importprodukte. Vermarktet wird sowas vor allem an Amerika, Kanada, Europa, Australien und Japan. Also um Ihnen das mal zu zeigen, Game & Watch. Gucken, ob wir was haben oder nur Leute, die schwatzen. Ja genau, die reden gerne. Menschen erinnern sich. Ja, was man nicht vorbereitet, nicht? Wenn ich nicht so einen Film raussuche, dann kriegt man immer so diese komischen Leute, die sich gerne reden hören. So, hier sehen Sie mal so eine Game & Watch. Mal gucken, ob wir die auch in Aktion sehen können. Wahrscheinlich nicht. Wir zeigen das Ihnen. Also ich hoffe, dass Sie sich das vorstellen können. Vielleicht haben wir so Game & Watch. Da, All Titles ist doch rein. Genau, also hier sieht man mal, also auch das ist leider kein Film, sondern hier sehen Sie nur mal alle, die es gibt. Aber also hier sieht man es vielleicht mal. So, das war die gesamte Grafik, die Sie haben können. Also Sie haben hier diese Feier, diese Feuerwehrleute müssen immer die aus dem brennenden Haus springenden Leute auffangen, die waren in genau einem Zustand, der halt angezeigt wurde mit diesem LCD-Bildschirm und sie mussten dann, wenn der hier ist, mussten sie hierhin laufen, wenn er hierhin kam, dahin. Manchmal sprangen dann aber auch mehrere und sie mussten dann, also je weiter sie kamen im Spiel, mussten sie halt mehrere gleichzeitig in der Luft halten, bis sie dann in den Krankenwagen fallen, dann kriegen sie einen Punkt und wenn sie einen fallen lassen, dann wird ein Engel und wenn 3 Engel erscheinen, haben sie verloren. Und hier sehen Sie auch die Sterbeanimation. Wenn Sie daneben fallen, dann prallen die aufs Pflaster auf. So, und das ist das Spiel. Es gab noch, also man kann es nicht mal Grafik nennen, weil es halt solche vorgefertigten Kristalle sind, die dann elektronisch angesprochen dunkel werden und danach wieder hell. So wie man das halt von den Uhren in dieser Zeit kennt. Und das ist das Geheimnis des Spiels Game & Watch, der Game & Watch-Reihe. Und da gibt es schon einige Titel, die dafür auf den Markt kommen, aber das Problem ist, man entscheidet sich halt dafür, man kauft pro Konsole ein Spiel. Und da kann man nichts wechseln und sagen, ich hätte gerne ein neues Spiel auf meiner Konsole, weil man ja das komplette Programm kauft. Wobei Nintendo durchaus, Sie sehen ja immer Left-Right-Button, es gibt gar nicht so viele verschiedene Varianten, aber das Spiel ändert sich. Und dadurch, dass der Bildschirm fest das Spiel integriert hat, kann man nicht einfach eine andere Software einschieben. Ebenfalls in der Zeit, als Dispositiv die Arcade blüht, was sind die dispositiven Strukturen der Arcade? Einerseits Geld pro Spiel, Also Pay-to-Play, was heute skandalös als Free-to-Play, da muss man irgendwann Geld zahlen für jedes Spiel neu und so, das gilt ja inzwischen als irgendwie unschicklich, war für Arcades ganz normal, dass sie selbstverständlich Geld einwerfen, um zu spielen. Und das wusste man auch und je nach Fähigkeit und Konsole konnte man halt ein bisschen länger oder kürzer spielen. Die Spiele waren so aufgebaut, dass sie ohne Ende waren, endlose Spiele mit wachsender Schwierigkeit. Später gab es dann auch Spiele, die man bis zu Ende spielen konnte, aber die ersten waren wirklich, heute heißt das Endless Runner oder Launch Games oder so, wo sie loslaufen, also mal gucken, wie weit sie kommen. Und wenn sie es schaffen, den Level, dann kriegen sie einfach noch einen, der ist ein bisschen schneller und ein bisschen schwieriger. Das Ziel war aber das rasche Ende, dass sie möglichst schnell wieder Geld nachwerfen. Das klappt nur, wenn der Spieler sich selbst die Schuld gibt. Ich sage, boah, ist total, das System ist kaputt, sondern, ach hier, die springen mir, na, das nächste Mal kann ich es besser nochmal. Blame the player heißt der Approach. Aber auch so, dass der wirklich, der Spieler wirklich damit einverstanden ist, dass er die Verantwortung für den Spielfortschritt übernimmt. Problem der Arcades ist, es gibt einerseits die Hardcore-Gamer, die möchten immer mehr und schwieriger, also insbesondere wenn die so eine Konsole beherrschen, dann spielen die zu lange auf 25 Cent und die überlegen sich dann auch, an welche Maschine sie gehen, das muss irgendwie was Neues sein. Das wächst, also wenn der Anspruch von denen wächst, wird es für Anfänger umso schwieriger da reinzukommen. Wenn jetzt die Spiele rauskommen, die sehr schwierig sind, schaffen das vielleicht die geübten Spieler, aber die Anfänger scheitern dann schon ganz früh. So dass es dieses Problem gibt, wie balancen wir das Spiel, dass wir neue Leute ranführen an diese, an dieses Dispositiv, aber die erfahrenen Spieler bei der Stange halten. Heute bei Konsolen können sie Schwierigkeitsgrade einstellen, das war da nicht vorgesehen. Das ein wesentliches Merkmal ist der Highscore, hatte ich Ihnen ja schon bei Asteroids in der Shooter-Vorlesung gezeigt, indem man eben verewigen kann, das kann ich. Also indem man nicht nur für sich selber merkt, hier, ich habe mit mir meinen Kumpels den und den Level erreicht, sondern das ist für alle Zeiten oder zumindest so lange, bis der Highscore nicht gelöscht wird, in diesem Gerät gespeichert, sodass man auch sehen kann, Mensch, was kann hier jemand? Und das ist ein ganz wesentlicher Faktor, dass man sich eben als Spieler auch präsentieren kann und für die eigene Konstruktion seiner Kompetenz einen Nachweis hat. Guck mal, ich stehe hier wirklich, ich habe das nicht erzählt, da stehe ich noch drin. Und was Arcade ausmacht, das darf man nicht unterschätzen, das ist sehr sozial. Man spielt selten alleine, sondern häufig in der Gruppe, die halt drumherum steht. Es gibt dann auch diese Hot-Seat-Spiele, wo es zwei Spieler, immer wenn einer dann ein Leben verliert, kann der andere dran. Es gibt gar nicht wenige Spiele, die zu zweit gleichzeitig gespielt werden können oder gegeneinander antreten. Aber auch häufig wird so ein Arcade, ist halt wie so der Billardsalon, wo man hingeht, da geht man nicht so oft alleine hin, da geht so eine Gruppe von Jugendlichen oder in Europa jungen Erwachsenen hin, weil Jugendliche durften da gar nicht rein und die standen dann da rum und haben sich halt gegenseitig zugeschaut, wie sie Computer spielen oder Arcade spielen und wussten dann auch, es kostet mich 10 Euro, wie so eine Kirmes halt. Es ist die Arcade für die Computerspiele der technische Impulsgeber, weil die dort verbauten Computer viel leistungsstärker waren, als das so eine Privatperson in seinem Homecomputer oder der Konsole haben konnte. Und bis zur PlayStation 1 gucken alle Konsolen auf die Arcade und hofften auch mal so toll und so cool zu werden. Und mit der PlayStation hat man plötzlich Konsolen, die so cool sind wie die Arcade. Es gibt dann noch bis Ende der 90er verbauen manche eine PlayStation in ihre Konsole, in ihre Arcade-Maschinen. Und also eigentlich mit der PlayStation und den Spielen der fünften, den Konsolen der fünften Generation endet das Zeitalter der Arcades, weil es inzwischen einfacher ist, solche Spiele zu Hause zu haben, als viel Geld in den Spielhallen zu lassen. Das Problem in Europa, in Amerika nicht ganz so sehr, in Europa gibt es halt diese Arcades als Tradition nicht. Es gibt aber Kneipen und Kaschemmen und irgendwelche Vororte von Kinos oder was auch immer. Da stehen die dann in zwielichtigen Aufstellorten, also wo man als Jugendlicher und als Kind gar nicht hin darf, weil da Alkohol ausgeschenkt wird oder weil es in irgendeiner Form erst ab 18 zugänglich ist. Und sie verschwinden so in den Hinterzimmern von den Cafés und der Kneipen, sodass es gar nicht so einfach ist, da ranzukommen. Man hat also als Jugendlicher in den 80er Jahren viel mehr Zugang zu Homecomputern als zu Arcade-Maschinen und weiß, dass es die gibt, aber hat sie eigentlich bislang immer nur vom Hörensagen gekannt. Die Spiele sind kabinettgebunden. Sie sehen hier ganz viele verschiedene Aufsteller. Also das ist auch kein Zufall. So ein Centipede, hier links haben sie Dick Duck und dann haben sie da einen Pac-Man, diesen gelben Automaten, die sind anders geschwungen. Manche greifen so ein bisschen das Spiel auf, aber viele sehen einfach nur speziell aus. Und wenn Sie ein neues Spiel haben wollen, müssen Sie auch ein neues Kabinett bauen. Häufig wird wirklich, es ist sozusagen ein Spiel für ein so ein Gerät. Manchmal kann man oben das austauschen und dann irgendwie, man muss aber den Aufkleber an der Seite ändern, man muss die ganze Deko um den Bildschirm ändern, die Beschriftung der Knöpfe und so. Zum Teil hat jedes dieser Systeme auch noch einen eigenen Controller, also wie Sie wann welche Joysticks benutzen. Das sind schon sehr individuell gestaltete Spiele, die sich auch nur wenige leisten können. Also sowas mietet man üblicherweise oder lizenziert es und kann es dann im Prinzip von den Gewinnen leben, so als Kaffeebetreiber. Zahlt man monatlich Miete für den Aufsteller und kann sich dann jeweils die Gewinne abends irgendwie einsammeln. Es entsteht eine Sättigung bei Spielern und der Wunsch, man hätte gerne mehr und andere Spiele, aber es entsteht auch der Eindruck, so müssen Spiele sein. Brutal schwer, kurz, sehr auf sehr wenige Handlungen beschränkt und alles, was man auf Homecomputern und auf anderen Dispositiven kennt, Adventures, Action-Adventures, die ja dann in den 80ern anfangen zu blühen, findet man in Arcades überhaupt nicht. Also ein typisches Spiel, Football ist so ein Ding von 1978. Ich will Ihnen die jetzt gar nicht alle zeigen, ich habe ja noch eine Sportvorlesung, genau, also das müssen wir mal sehen. Firetruck ist ein Arcade, das ist interessanterweise ein kooperatives Zwei-Personen-Spiel mit asymmetrischem Gameplay. Das ist das erste mir bekannte asymmetrische Spiel, wo der eine steuert vorne, der andere steuert hinten. Sie müssen zum Feuer kommen, sie werden nie ankommen, weil das Spiel dramatischerweise nie zu Ende ist und sie kommen nie beim Feuer an. Sie müssen eigentlich ein Rennspiel mit so einem Firetruck und der eine steuert den einen, der andere den anderen Teil und das Problem ist hier die Koordination. Aber es ist auch ein frühes Beispiel für kooperative Spiele und das erste für asymmetrische Spiele. Space Invaders, das habe ich ja nun schon genug dazu gesagt, löst dann die Welle also verschmilzt dann das Fantastische mit, auch bei der Arcade, mit den Computerspielen. Und Sie sehen ja hier Football und Firetruck sind ja genau Beispiele wieder so, wie ich nehme ein System aus der Realwelt und nehme irgendeinen Aspekt draus, mache ein Spiel draus oder ich nehme ein Spiel aus der Realwelt, ein Sportspiel und setze es im Computer um und Space Invaders ändert alles. Und man muss sagen, Space Invaders aufbauen auf Star Wars. Das macht Star Wars so wirkmächtig, weil plötzlich das fantastische Teil der Populärkultur und auch der Massenkultur wird. Na, plötzlich nicht, aber weil es jetzt verschiedene Medien auch verschmelzen lässt. Highscores als wichtiges Element der Arcade kommt 1979 mit Asteroids dazu, hatte ich Ihnen schon gesagt. Schmaps, Shoot'em-ups als Nachahmer des Space Invaders-Konzept, Galaxians als erstes farbiges Spiel. Bis dahin hatten wir ja Farben vor allem über so aufgeklebte Folien, farbige Folien. Die Farben bei Space Invaders waren ja auch so Folien. Galaxians nimmt es als nimmt Farbbildschirme als Grundlage, was nicht selbstverständlich war. Ende der 70er Jahre Farbfernseher gab es zwar, aber die waren längst nicht so weit verbreitet. Über Schmaps haben wir ja schon gesprochen. Pac-Man als familienfreundliches Spiel, wo es mal nicht um Schießen geht, sondern um Essen. Hier sehen Sie ja des Mythos, dass Tori Iwatani beim Essen einer Pizza die Idee für seinen Pac-Man hatte. Ob das stimmt, sei mal dahingestellt, aber die Geschichte erzählt sich gut. Aber dass es in dem Spiel um Essen geht, ist ja spielmechanisch ziemlich deutlich. Die Jump and Run, also Plattformspiel als eigenes Genre, die Story-basierten Spiele, denen es mehr darum geht, als verhindert, dass die Space Invaders landen, sondern es geht ja um eine komplexe Damsel in Distress-Geschichte. Auch das Maskottchen, erstmal der Donkey Kong als Nachahmer des King Kong, aber dann Mario als noch Jumpman, später als Maskottchen der ganzen Firma Nintendo, bringt alles so Donkey Kong als Spiel in 1981 rein. Andere Arcade-Spieler, der Tube-Shooter, also wo sie sich eigentlich nur eindimensional bewegen können, sie haben auch so einen Spinner, also keinen Joystick, eigentlich so ein Drehrad, mit dem sie links und rechts gehen und dann müssen sie diese Viecher erledigen, die da hochkommen, habe ich Ihnen, glaube ich, auch schon gezeigt. Den Vertical Scroller in Sirius habe ich Ihnen schon gezeigt, von 82 im Shooter in der Vorlesung. Multilevel Schmaps, Scramble, das liegt heute oben in der Arcade aus. Oder Refuel, dass Sie sich, also Sie müssen nicht alles abschießen, manche Sachen müssen Sie abschießen, um Ressourcen zu bekommen, andere sind, weil es Gegner sind. Es gibt Level-Narrationen, sodass Sie sich wirklich langsam von der Landschaft durch Höhlen in die Stadt vorarbeiten können. Die Ikone von Frogger, inzwischen nicht mehr ganz so ikonisch, aber so des Frosches, der über die Straße will, was man jedes Mal nachvollziehen kann, wenn man über eine Hauptstraße gehen will. Parallax Scrolling 1982. Das sind alles Spiele, die wir in der Spielgeschichte-Vorlesung ja haben. Die muss ich Ihnen nicht nochmal zeigen. Simulation und Product Placement von Pole Position kriegen wir nächste Woche, nee, zwei Wochen, glaube ich, in der Spielegeschichte. Da geht es dann um Rennspiele. Sie sehen auch hier, dass vielleicht das Kabinett, das ist wirklich sowas, das kriegen Sie nicht mehr zu Hause an der Konsole, also, oder am Homecomputer mit Lenkrad, Steuerknüppel und Gaspedal und das Ganze auch noch in so einem geschlossenen Kabinett, wo Sie sich reinsetzen, um diese Immersion des Rennfahrers nochmal größer zu machen. Robotron 2084 von 1982 ist der erste Twin-Stick-Shooter, also wo Sie mit einem, Sie haben zwei Sticks, mit einem bewegen Sie sich, mit dem anderen schießen Sie. Und Sie können vorwärts laufen, also nach rechts laufen, nach links schießen. Und das ist eine ganz neue, also setzt ganz neue psychomotorische Fähigkeiten voraus, weil Sie plötzlich so zwei Hände voneinander entkoppeln müssen. Bislang hatten Sie, einer steuert, der andere ballert irgendwie auf die Knöpfe. Hier müssen Sie tatsächlich schaffen, zwei Handgelenke voneinander getrennt zu synchronisieren. Das ist für den Anfänger ist ungewöhnlich. Sie kennen das heute mit zwei Daumen. Einer steuert die Figur, der andere steuert die Kamera. Es gibt auch Twin-Stick-Shooter wie Geometry Wars, da schießt man wirklich in die eine Richtung, fliegt in die andere. Das fängt an, dieses Konzept 1982, und war auch sehr ungewöhnlich in der Zeit. Side-Scrolling 1980, Defender habe ich Ihnen auch schon vorgestellt, auch da gibt es halt diese Rette-Deine-Leute-Story, ist aber nochmal was anderes als das kontinuierliche Side-Scrolling von 1982. Battlezone Wireframe habe ich Ihnen auch gezeigt, ist das erste Arcade-Spiel mit Wireframes. Wir haben es in dem Plato-System Mitte der 70er gesehen, dass es das durchaus schon gab, und Battlezone ist ein direkter Nachfahre von diesem Panzerspiel. Aber doch so realistisch, dass die Armee halt gerne ihren eigenen Simulator verlangte, um Panzerfahrer bzw. die Geschützturm-Soldaten auszubilden. Rally X sehen wir auch bei den Rennspielen nochmal. Da wird zum ersten Mal Hintergrundmusik in die Spielegeschichte kommen. Das zeige ich Ihnen dann in der späteren Vorlesung. Ansatzweise gibt es bei Space Invaders ja schon so ein Hintergrundgeräusch, aber man würde es nicht als Musik bezeichnen. Bei Rally X ist es wirklich ein Soundtrack, so ein piepsender Soundtrack aus den 80ern, der aber dafür sorgt, dass das als Spielelement durchaus wahrgenommen wird und andere Spiele sagen, hey, sowas hätten wir auch gerne, so ein bisschen Musik plus Soundeffekte sorgt dafür, dass die Spiele interessanter werden. Dann noch das Dispositiv der Mainframes, was hier eigentlich endet für die Computerspielgeschichte, aber auch, naja, es endet noch nicht so richtig für die Geschichte der Computer selber. Es gibt ja immer noch Mainframes, man nennt die nicht mehr so, also es gibt immer noch Großrechner, wobei auch da inzwischen die ersetzt werden durch Cluster. Also dann nehmen sie halt 1000 Kerne und lassen dann Linux drauf laufen, zum Beispiel, und dann haben sie die Rechenleistung von so einem Großrechner. Üblicherweise werden die noch eingesetzt für große Zahlenberechnungen, also Simulation von Wetter oder von Material. Hier bei der Uni, an der Uni haben wir auch solche Number Cruncher, aber in Form von Clustern. Oder sie nehmen inzwischen verschiedene Grafikkarten, weil Grafikkarten so viele Kerne haben, dass sie sehr viele Rechnungen parallel ausführen können. Aber es endet so ein bisschen die Zeit der IBM-Großrechner, und hier sehen Sie eine DEC PDP-10. Und für die Computerspiele werden die letzten bedeutenden Spiele auf den Mainframes wirklich in den 70ern entwickelt, und das verschwindet dann. Was ist die dispositive Struktur? Sie haben diese hohe Rechenleistung, also Sie können dort Spiele entwickeln, die auf anderen Plattformen so überhaupt nicht funktionieren, beziehungsweise die funktionieren auf den Mainframes halt schon 10 Jahre vorher so. Dieses Plato-System war ja ein Mainframe-System, was halt verschiedene Clients hatte. Nur 10 Jahre später konnte man die Spiele auf seinem Homecomputer in ähnlicher Weise auch erleben. Kaum Multimedia-Leistung, weil sie überhaupt nicht für Sound und Grafik optimiert waren. Sie hatten einen Echtzeit-Bildschirm, gerade die PDPs hatten das geerbt vom Whirlwind und von den PDP-1s und so. Und wenn Sie sich erinnern, TX0 und TX2, also den Radarschirm zur Überwachung des Luftraums oder für Flugsimulatoren, das wird weiter vererbt, und wir haben Maschinen mit einer Echtzeitgrafikausgabe, was viele Bürorechner nicht brauchen. Die sollen ja eigentlich nur Personaldaten verwalten, da muss ich keine Grafik ausgeben, sondern es reicht, wenn ich das über den Drucker ausgebe. Und andere Multimedia-Leistungen spielten keine Rolle, Sprites, vielfarbige Ausgaben, Sound und Musik brauchte man nicht. Sie waren vernetzt, also gerade Ende der 70er viele hingen am Internet, am Neuen. Zumindest es gab ein Modem im Keller, was dann so eine Vernetzung ermöglichte. Dadurch waren aber dann auch vernetzte Spiele möglich oder Spiele konnten sich über das Netz verbreiten. Es gab exklusive Nutzungsrechte, meistens von Menschen, die überhaupt nichts mit Spielen zu tun hatten und die gesagt haben, das sind ernsthafte, da muss wissenschaftlich gearbeitet werden. Insgesamt war es eine spielfeindliche Umgebung, nur die Menschen, die dort programmiert haben, die waren halt häufig aus so einem Mathematik-Informatik-Kontext und hatten so einen natürlichen spielerischen Umgang mit der Welt gelernt, weil Computer ja nichts anderes sind als symbolverarbeitende Maschinen. Und das teilen sie mit Spielen, wo symbolische Welten aufgebaut werden. Also jemand, der gerne symbolische Welten im Computer erzeugt, weil er Programmierer ist, für den liegt es sehr nahe, auch mal eine spielerische Umsetzung zu versuchen. Was so einer der Gründe ist, warum man so viele Spiele auch in der Zeit und Computer, warum Spiel- und Computernutzung, auch Rollenspiele, also Pen-and-Paper-Spiele und Computernutzung so Hand in Hand gehen, weil es um symbolische Welten geht und Spielen agieren in symbolischen Welten ist und das ist Programmieren halt auch. Und ob das Spiel dann Space Invaders oder C heißt oder irgendwie Unix, ist es eigentlich egal für so einen Symbolmanipulator. Nur die Verwalter dieser Mainframes, das waren halt wirtschaftlich orientierte Ressourcenverwalter, die ihr Handel nicht als Spiel erlebt haben, sondern als Optimierung von Firmengewinnen und die gesagt haben, Spiele kommen hier nicht drauf, das ist Kinderkram, wir müssen hier Science oder halt Business machen. So was entsteht aber auf solchen Mainframes, was woanders nicht entstanden konnte. Zum Beispiel Multi-User-Dungeons, von denen hören Sie noch hoffentlich in der Rollenspielvorlesung. Ein Multi-User-Dungeon ist ein kollektives Text-Adventure. Also da spielen Sie zusammen in einer Welt, ist im Grunde genommen der Vorläufer von EverQuest oder World of Warcraft oder Neverwinter. Also Spiele, in denen Sie gemeinschaftlich so eine Welt erkunden, gegen Monster kämpfen, Dungeons durchstreifen und Schätze sammeln. Und das läuft hier in vernetzten Umgebungen. Wird in England von Richard Bartle entwickelt, den wir dann auch in anderen, also in den Game Studies spielt er noch eine Rolle, weil er seine Überlegungen und Beobachtungen an Multi-User-Dungeons auch aufgeschrieben hat. Und es prägt sehr viele derer, die später Rollenspiele entwickeln. Die haben also sehr viele von denen, die dann Mitte der 80er, Ende der 80er die Computerrollenspiele voranbringen, haben frühe Erfahrungen mit diesen Multi-User-Dungeons. Es fängt in 78 an, aber es verbreitet sich. Es gibt in den 80ern, in dem frühen Internet, was, wenn man dann Zugriff hat, und bis in die 90er läuft es eigentlich, dass die ersten Modems, die konnten gar nicht grafische Rollenspiele übertragen, sondern eigentlich nur so ein paar Buchstaben. Und wer Multi-User-Games haben wollte, der spielte halt Anfang der 90er Mats. Die leben so verblüffend lange und werden dann abgelöst Ende der 90er durch grafische Rollenspiele. Ultima Online ist so zur Eins und dann eben EverQuest und dann World of Warcraft schluckt sie alle, beziehungsweise übernimmt dann erstmal so das Gros derer, die das spielen wollen. Und der Vorläufer ist hier 78. So, und das ist also wie gesagt, außerdem, also die anderen Mainframe-Spiele sind eigentlich Anfang, Mitte der 70er. Also Adventure wäre so ein Spiel, was in einem Mainframe entstanden ist. Oder alle Plato-Spiele sind alles Mainframe-Spiele, aber da kommt dann Ende der 70er nicht mehr viel dazu. Der Homecomputer und der PC hat ähnliche Dispositivstrukturen wie die Konsole, aber entscheidende Unterschiede. Einerseits der Anschluss ans Wohnzimmerfernseher, und dann später an den Zweitfernseher, der dann irgendwo anders steht. Aber wir haben eine Tastatur für Texteingaben, weil es ja ein Computer sein soll zum Programmieren. Können wir plötzlich auch Spiele entwickeln, die Texte verarbeiten. Also gerade Adventures, Text-Adventures und später dann Grafik-Text-Adventures sind da beliebt. Es ist eine lange Spielzeit möglich, weil mit den Homecomputern kommen Speichermöglichkeiten. Wie gesagt, in den frühen Konsolen noch nicht. Ein Homecomputer hat aber zumindest so eine Diskette oder eine Kassette oder sowas dabei, auf dem man abspeichern kann. Dadurch werden ganz neue Genres möglich, die auf Konsolen und in der Arcade so nicht umgesetzt werden können. Auch hier gibt es eine Marktzersplitterung. Auch hier gilt, wenn ich für einen Homecomputer was schreibe, gilt es für den anderen noch lange nicht. Auch hier wird sich der Markt Mitte der 80er konsolidieren, weil viele aussteigen. Wir haben auch hier eine Trennung der Hard- und der Softwareindustrie. Noch leicht einfacher als bei Arcade, weil sie für die Homecomputer nicht so Cartridges produzieren müssen, sondern einfach Programmcode schreiben und den auf eine Diskette speichern. Disketten sind viel billiger als Cartridges und auch für normale Menschen verfügbar. Dadurch entsteht einerseits die fehlende Qualitätskontrolle, aber es entstehen auch so die Möglichkeit für findige Jugendliche, mit 18 Jahren in die Spieleindustrie einzusteigen und in der Garage ihrer Eltern dann per Hand die Disketten zu kopieren und zu vermarkten. Und nicht wenige Geschichten beginnen in solchen Garagen oder per Versand. Also man annonciert in der Zeitung, hier kauf, schick mir 5 D-Mark, dann schicke ich dir das Spiel. Zum Teil auch das Spiel von anderen. Also Raubkopien waren, also heute nennt man es Raubkopien, die Kopien war die Standarddistributionsform. Einer der Gründe für die Verbreitung dieses Dispositivs war die Möglichkeit, über Kumpels oder über Versandhandel so viele Spiele zu haben, wie man haben wollte. Was entsteht auf Homecomputern für Spiele? Text-Grafik-Adventure für Apple II. Also Text-Adventures haben wir ja eigentlich als Mainframe-Spiel über Adventure, das dann über das Unix und Internet sich verbreitet hat. Auf den frühen Homecomputern war dann Zork und diese Infogrames-Spiele. Sierra steigt 1980 mit Mystery House ein, hat Daniel ja auch schon was zu erzählt. Das kann man immer noch spielen, inzwischen halt alles online oder in Emulatoren, wenn Sie das mehr interessiert. Es ist ein Text-Adventure mit grafischer Illustration. Es ist noch kein Grafik-Adventure. Aber was braucht, wie halt Text-Adventure so üblich ist, braucht die Tastatur. Es entstehen Rollenspiele. Hier sehen Sie Acolabeth, auch für den Apple II. Acolabeth ist Ultima 0, also daraus wird die Ultima-Reihe dann hervorgehen, die bis Ultima Online dann in den Online-Marken. Jetzt der Richard Garriott will ja der Welt mal zeigen, wie man echte Rollenspiele macht und hat sich über Kickstarter ja das nächste Ultima finanzieren lassen. Wir sind alle sehr gespannt, was da rauskommen soll. Also das ist so ein Rollenspiel, was ohne D&D 74 und die Vorgänger auf dem Plato-System gar nicht möglich wäre. Sie durchstreifen die Welt, gehen in Dungeons, treffen auf solche Gegner aus so einer perspektivischen Ansicht und haben vor allem ihre rollenspielüblichen Spielwerte, die sie da unten sehen, Hitpoints, Strength, Dexterity und so, also die sie dann verwalten und entsprechend leveln können. Also es hat schon viele der Elemente des normalen Hack-and-Slay Pen-and-Paper-Adventures, also Dungeons & Dragons war ja ursprünglich ein reines Kampfsystem und wird dann zunehmend zum Rollenspiel, wo sie wirklich Rollen ausleben. Da sind Computer notorisch schlecht drin. Sie können zwar eine Klasse wählen, aber so richtig Rollenspiel-Atmosphäre kommt nicht auf, weil der Computer ja also Dialoge nicht führen kann und ihnen auch nicht mehr gibt als das Notwendigste, um Dungeons zu looten und ihren Charakter hochzuleveln. Am PC als großen Bruder, der 1980 ja von IBM dem Homecomputer entgegengesetzt wird, weil IBM merkt, dass sie mit ihren Business Machines nicht mehr alle Bedürfnisse im Markt befriedigen, drücken sie den PC in den Markt, der zwar rein als Personal Computer, als Geschäftsmaschine gedacht ist, aber wie so oft in der Geschichte der digitalen Medien sind es mal wieder die Spiele, die zeigen, wo sind die Grenzen des Systems, die dafür sorgen, dass sich solche Systeme verbreiten und mit denen man auch Verkaufsargumente hat, jenseits. Also warum kaufen sich Menschen zu Hause einen PC, in der Hoffnung natürlich ihre Haushaltskasse mit dem neuen Tabellenkalkulation zu machen, tut aber fast niemand, weil es dann doch einfacher ist, die Zettel irgendwie in den Ordner zu legen. Aber man spielt dann doch mehr. Wenn man das Ding ja schon hat, dann kann man mal Schach spielen. Schach ist ja auch ein seriöses Spiel. Oder den Flugsimulator, dann macht man ja auch was Sinnvolles. Also diese Arcade-Spiele weniger. Die Grafik gibt es ja auch nicht her. Sie sehen ja monochrom. Und wenn sie, also Schach, da muss man ja dran schreiben, was das für eine Figur sein soll, damit man sie unterscheiden kann. Es ist halt kein grafisches also man kann Grafik machen, aber es ist dafür nicht gedacht. Der Flugsimulator ist faszinierend. Die Weiterentwicklung bis hin zu diesen hochrealistischen Simulatoren heute. Der fängt halt 82 auch an. Es gibt so ein paar, das ist aber ein innovatives Spiel, weil der PC dem Homecomputer die Rechenleistung voraus hat. Auch Schach auf dem Homecomputer läuft nicht so gut wie am PC, weil der Homecomputer viel langsamer rechnet. Und Sie brauchen halt für Strategie, Spiele und Simulatoren, brauchen Sie halt eine gewisse Rechenleistung, damit der Computer mit Ihnen als Spieler mithalten kann. Also das sind solche frühen Anfänge dieser Dispositive. Ich breche an dieser Stelle mal kurz die Aufnahme ab.